HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Wasserstoff könnte in Zukunft eine wichtige Rolle spielen als umweltfreundlicher Energieträger. Im Verkehrssektor gibt es bereits einige Busse, die mit Wasserstoff fahren, auch bei uns in Hessen. In Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt. Und in einem Monat fahren die ersten Wasserstoffzüge durch Hessen, und zwar im Taunus. Dort soll die größte Zugflotte der Welt entstehen, die die neue Technik nutzt. In Frankfurt wurde jetzt das erste Fahrzeug präsentiert, inklusive Probefahrt. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing war mit an Bord und unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm.
Die erste Probefahrt startet im Bahnwerk in Frankfurt-Griesheim. Dort wird der neue blau-weiße Wasserstoffzug enthüllt. Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine ganz normale Bahn. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man auf dem Dach vier flache, dunkelgraue Behälter. Darin lagert der Wasserstoff, der dem Zug quasi als Treibstoff dient. Die Bahnen sollen beim Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV ab Mitte Dezember durch den Taunus rollen und die alten Dieselzüge auf der Strecke ersetzen. Das hat einige Vorteile, erklärt Jens Deutschendorf, Staatssekretär im hessischen Verkehrsministerium.
Sie sind sauberer und leiser. Sie stoßen kein CO2 aus, sondern nur Wasserdampf und geben etwas Wärme ab und gleichzeitig 19.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen darüber, dass die jetzt hier im Taunusnetz unterwegs sind.
Die Züge werden im Taunus eingesetzt, weil ein Teil der Strecke keine Oberleitungen hat, die die Züge mit Strom versorgen. Also produzieren die neuen Wasserstoffzüge einfach ihren eigenen Strom für den Antrieb. Über sogenannte Brennstoffzellen an Bord entsteht eine chemische Reaktion, über die Energie erzeugt wird, für den Antrieb des Elektromotors. Die Wasserstoffzüge sind ein wichtiger Baustein, um den CO2-Ausstoß im Bahnverkehr zu reduzieren, erklärt Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der bei der Probefahrt mit an Bord ist.
Dort, wo wir keine Elektrifizierung haben und wo wir sie auch nicht wirtschaftlich darstellen können, brauchen wir Antriebe, die es uns ermöglichen, unabhängig von einer Elektrifizierung mobile Angebote zu machen. Wasserstoffzüge sind eine hervorragende Alternative zum Diesel, die sofort einsetzbar sind, ohne dass wir aufwendige Investitionen am Netz tätigen müssen.
Die erste Fahrt des neuen Wasserstoffzugs führt in den Industriepark Höchst. Ohne ihn wäre der Betrieb der neuen Bahnen nicht möglich. Denn im Industriepark wird der Wasserstoff produziert. Er entsteht hier als Nebenprodukt und wird dann weiterverarbeitet. Über Pipelines wird er zu vier Zapfsäulen transportiert, über die die Züge dann betankt werden. Mitte Dezember sollen die ersten 10 Wasserstoffzüge den Betrieb aufnehmen. Bis Ende März sollen insgesamt 27 Fahrzeuge durch den Taunus rollen. Und das wäre dann, nach Angaben des RMV, die größte Wasserstoffzugflotte der Welt.
Wasserstoffzug in Frankfurt vorgestellt. Unsere Frankfurt-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat uns erklärt, wie so ein brennstoffzellenangetriebener Zug funktioniert und uns darüber informiert, dass die ersten bald durch den Taunus rollen. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und somit rückt auch der Wintersport wieder näher in den Fokus. Im nordhessischen Willingen blickt man da allerdings auf angespannte Tage zurück, denn dort drohte ja dem Bundesstützpunkt Ski Nordisch und Biathlon das aus. Jetzt gab es aber gute Nachrichten in Willingen. HR-Inforeporterin Silvia Ritter verrät uns welche.
Willingen, Mühlenkopfschanze. Richtig windig hier, aber noch kein Schnee in Sicht. Nebenan im Café Aufwind hat sich heute hoher Besuch angekündigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist im nordhessischen Wintersportort zu Gast.
Ich habe gute Neuigkeiten mitgebracht. Ich habe die Anerkennung des Bundesstützpunktes mitgebracht. Ich habe mir das Konzept hier angeguckt und insbesondere die Jugend- und Nachwuchsförderung soll hier eine verlässliche Chance haben. Deswegen habe ich den Bundesstützpunkt bis 2026 verlängert und auch die volle Anerkennung gegeben.
Ende September die Schockstarre in Willingen. Denn es hieß, der Status als Bundesstützpunkt für Ski Nordisch und Biathlon endet zum Jahresende. Zwar sollte es noch eine Förderung für 2023 geben, aber keinen Bundesstützpunktstatus mehr.
Es gibt ja Kriterien, die zugrunde gelegt werden für Bundesstützpunkte. Und das wurde hier angelegt seitens meines Hauses und die wurden nicht mehr erfüllt. Ich habe mir die Standorte Willingen-Winterberg nochmal angeguckt wegen der Jugend- und Nachwuchsförderung und habe dann entschieden, dass sowohl Willingen-Winterberg den Bundesstützpunkt bekommt.
Dr. Franz Weigelt ist Präsident des Hessischen Skiverbandes. Zwar wusste er, dass die Ministerin heute zu Besuch kommt, aber welche Neuigkeiten sie verkündet, das war offen.
Ich glaube, man hat die Steine poltern hören, die von meinem Herzen weggefallen sind. Ja, wir haben Grund zur Freude. Die Ministerin war sehr verbindlich.
Vor den guten Neuigkeiten gab es aber erstmal die schlechten zu verdauen. Die letzten Wochen waren ungewiss.
Die Aberkennung war ein echter Schock, weil es ist für die Region extrem wichtig. Und das kann ein Außenstehender ganz, ganz selten nur sehen.
Neue Auflagen gab es heute für den Hessischen Skiverband. Wie das aussehen kann in Zukunft, dazu Präsident Weigelt.
Wir werden an der Struktur etwas ändern. Wir müssen den Leistungssport noch mehr in den Vordergrund stellen und weniger auf den Breitensport schauen. Wir dürfen aber den Breitensport auch nicht vergessen, weil da kommen die Talente ja her.
Aktuell trainieren um die 40 Talente in Willingen. 3 Bundeskaderathleten kommen dazu. Wechseln die zu einem größeren Standpunkt, rutscht Willingen automatisch unter die notwendige Grenze an Athleten. Das weiß Jochen Behle, Sportdirektor beim Hessischen und Westdeutschen Skiverband.
Es wird sicherlich so bleiben, dass wir, was diese Kriterien angeht, immer unsere Probleme haben werden. Das habe ich auch der Ministerin selber nochmal heute gesagt, weil der Sport einfach so ist, dass du mit bestimmten Disziplinen wie Skilanglauf oder Biathlon auch in Leistungsgruppen trainieren musst. Skispringen geht mal ein bisschen individueller schon. Und dass man dann auch mal Sportler eben abgeben muss an größere Stützpunkte, nicht weil sie die bessere Infrastruktur haben, sondern weil sie die umfangreichere, bessere Trainingsgruppe um sich herum haben.
Aufatmen ist angesagt. Der Skiort Willingen bleibt Bundesstützpunkt für Ski Nordisch bis mindestens 2026. Silvia Ritter hat über die gute Nachricht berichtet. Reiseberichte, Musikvideos, Heimwerker-Tipps, aber auch ganz viel Lifestyle. YouTube. Viele Leute finden das super, da kann man quasi alles finden und sich anschauen. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, diese Plattform ist alles andere als gut oder gar perfekt. Zu diesen Menschen gehört zum Beispiel der Hesse Patrick Walbott. Und der hat sich gesagt, okay, dann gründe ich eben etwas Besseres. Gesagt, getan. Der Gießener hat eine eigene Plattform gebastelt und die heißt Watch Better.
Den Rasen für den Winter vorbereiten. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin heute mal dabei, meinen Rasen zu mähen.
Die Tipps der Gartenmoni gehören zu den Top-Videos auf Watch Better. Das ist eine neue Videoplattform made in Gießen, die auf den ersten Blick an den Plattformriesen YouTube erinnert. Doch Gründer Patrick Walbott stellt gleich fest,
wir wollen kein Klon von YouTube 1:1 werden. YouTube ist auch nicht perfekt. Das heißt, da gibt es viele Angriffspunkte, was wir besser machen können.
Die beiden hessischen Gründer Patrick Walbott und Dennis Walter störte vor allem die Tatsache, dass jeder alles auf die Plattform werfen kann. Auch Inhalte, die nicht nur fragwürdig, sondern sogar falsch sind.
Wir leben in Zeiten von Covid, von Ukraine-Konflikt, von sämtlichen Fake News auch, die dort draußen rumlauern, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten keine Plattform werden, wo so etwas publiziert werden kann.
Dass dies ein Problem von YouTube ist, bestätigt die Medienwissenschaftlerin Angela Krivani von der Philipps-Universität Marburg.
Und das größte Problem sehe ich eben in dem Entstehen von Filterblasen. Dass natürlich auf YouTube jede Verschwörungstheorie gepostet werden kann und dann eben im Zusammenhang mit den Algorithmen ganz, ganz enge Weltbilder entstehen.
Patrick Walbott kennt jeden einzelnen seiner Content-Creator, also Inhalt produzierenden Kreativen, und hat sie verifiziert. 200 etablierte YouTuber aus dem deutschsprachigen Raum sind mittlerweile auch auf Watch Better vertreten, mit insgesamt 30.000 Videos.
Ich wollte euch darauf hinweisen, wer es noch nicht gemacht hat, man soll den Rasen im Herbst nicht zu kurz schneiden.
Die Videos der Gartenmoni finden sich in der Kategorie Garten. Auch darin unterscheidet sich die Plattform von YouTube. Sie teilt Netflix-artig in Themenrubriken ein. Und genommen wird nur, wer Mehrwert bieten kann, erklärt der Gießener Gründer.
Das ganze Thema Lifestyle und Co. kann weiterhin alles auf YouTube sein. Wir wollen eine Plattform werden, eher in Richtung Infotainment, Edutainment und weniger nur reines Entertainment, was ca. 80% auf YouTube ausmacht mittlerweile.
Die Plattform kommt vor allem bei Frauen zwischen 30 und 40 derzeit gut an, erzählt Walbott. Doch bei Watch Better geht es nicht nur um Unterhaltung. Die Gründer aus Hessen haben sich da etwas einfallen lassen. Alle 2000 gesehenen Videominuten pflanzen sie einen Mangrovenbaum.
Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit egal, was man neu erfindet. Ob man einen neuen Müsli-Riegel macht oder jetzt eine neue Videoplattform. Ich finde, wir müssen uns dazu zwingen, das Thema Nachhaltigkeit immer mitzudenken.
3000 Bäume wurden so in Kooperation mit einer Umweltorganisation schon gepflanzt, finanziert durch einen Teil der Werbeeinnahmen. Die Klicks der Videos liegen aber auch weit unter dem, was bei YouTube üblich ist. Medienexpertin Andrea Krivani prognostiziert Watch Better eher eine Nischenexistenz, doch lobt.
Ich finde es ganz wichtig, dass Alternativen entstehen und dass gerade aus dem großen Bereich der Social Media und diesem Form von Wild-West-Medialität Qualitätsansprüche formuliert werden und auch eben durchgesetzt werden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den diese Plattform da unternommen hat.
Bis zum nächsten Video, dann tschüss, eure Katrin.
Watch Better, so heißt eine neue Videoplattform aus Hessen. Reporterin Christiane Schwalm hat uns erklärt, was diese Plattform aus Hessen besonders macht. Über den Aliseplatz und den Stadthof in Offenbach weht seit Montag der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein. Wie schon im vergangenen Jahr öffnet der Weihnachtsmarkt dort eine Woche früher als üblich. Damit will die Stadt den Schaustellerinnen und Schaustellern helfen. Denn deren Geschäft hat seit Beginn der Corona-Pandemie schwer gelitten. Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Es ist schon ordentlich was los im Offenbacher Stadthof zu Füßen des wuchtigen Rathauses. Während an vielen Buden noch letzte Hand angelegt wird, schauen sich einige Passanten noch ein bisschen verwundert um. Ein Weihnachtsmarkt? Jetzt schon? Warum nicht, sagt eine Frau. Sie weiß, es geht darum, dass die Anbieter ein bisschen länger Umsatz machen können und sie trägt gerne ihr Schärflein bei.
Ich trinke vielleicht einen mehr und esse vielleicht einen Kartoffelpuffer mehr.
Wenn das viele tun, dann hilft das Menschen wie Monika Eiserloh. Am Stand der Schaustellerin aus Hanau gibt's gebrannte Mandeln und viele andere süße Sachen, bei denen Naschkatzen nur schwer Nein sagen können. Noch ist Eiserloh mit dem Aufbau beschäftigt.
Am ersten Tag ist immer viel zu tun. Es fehlt immer noch ein Preisschild, eine Dekoration. Wir brennen natürlich gleich Popcorn. Die Mandelmaschine kommt noch. Die wird gerade noch grundgereinigt. Die Schokoküsse werden aufgeschnitten. Und ja, am ersten Tag dauert es immer ein bisschen länger, bis alles so seinen letzten Schliff hat.
Die Popcornmaschine läuft schon. Der Frühstart des Offenbacher Weihnachtsmarkts ist Monika Eiserloh sehr willkommen. Hinter ihrer Branche liegen schwere Zeiten. Bei vielen ging es wegen der Corona-Einschränkungen ums nackte Überleben. Eiserlohs Geschäft kam halbwegs glimpflich davon.
Weil wir die Möglichkeit hatten, an Einkaufszentren und Supermärkten zu stehen, eben mit unserer Mandelbrennerei und auch mit dem Kinderkarussell in der Hanauer Innenstadt. Also wir hatten noch Glück, sag ich mal. Aber in meinem Umfeld war zu 90% die Stimmung extrem down.
Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass es in dieser Vorweihnachtszeit besser läuft. Einfach wird das aber nicht, sagt Klaus Kohlweier. Der Mann, der den Offenbacher Weihnachtsmarkt im Auftrag der Stadt auf die Beine stellt, ist froh, dass es, wie schon im vorigen Jahr, so früh losgeht. Aber er verweist auch auf schwierige äußere Umstände, obwohl Corona den Budenzauber nicht mehr groß beeinflusst.
Jetzt schlittern wir von dieser Situation unmittelbar in die wirtschaftliche Krise. Transportkosten gehen nach oben, Warenbeschaffung geht nach oben. Da haben wir eine große Problematik und wir hoffen, dass wir mit der Maßnahme so ein bisschen helfen können.
Die hohen Kosten werden sich wohl unweigerlich im Preisniveau widerspiegeln. Mal sehen, wie die Kundschaft da reagiert. Kohlweier findet, die Schaustellerinnen und Schausteller haben, nach allem, was sie durchgemacht haben, jede Unterstützung verdient.
Ich denke, die Hilfe wird bundesweit gebraucht. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur die Unternehmen, die hier in Offenbach stehen, dieses Problem haben. Das ist ein bundesweites Problem und ich denke, man muss hier jede Hilfe, die möglich ist, ergreifen, um diese Branche wieder zu stabilisieren.
Die Offenbacher tun das und Monika Eiserloh weiß es zu schätzen.
Der Offenbacher Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, der erste in Hessen und, glaube ich, auch der längste. Und ich habe das Gefühl, es wird gut.
Es geht los mit der weihnachtlichen Stimmung in Hessen. Der Offenbacher Weihnachtsmarkt wurde am Montag eröffnet. Wolfgang Hetfleisch hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.